Hier geht's lang. Navigiere dich und andere. Der Podcast für Führungskräfte auf Erfolgskurs. In diesem Podcast geht es darum, wie Führung in der Praxis oft aussieht, wie du dich erfolgreich selbst führst und vor allem, wie du dich zu einer großartigen Führungskraft für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entwickelst. Mein Name ist Jasmin Wild und ich finde es mega schön, dass du heute hier bist. Hallo und schön, dass du da bist. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für dich mit einem brandneuen Format, das wir uns für den Hier geht's lang Podcast ausgedacht haben. Hallo Jasmin.
Ja, hallo, guten Morgen.
In den nächsten circa 30 Minuten wollen Jasmin und ich, du hast es gehört, Jasmin ist auch da, mithilfe von verschiedenen Kategorien eine Folge aufnehmen, in der wir wie so eine Art lockeres Talk-Format miteinander sprechen. Und wir nehmen euch da mit auf die Mentoring-Couch. Wir beginnen jede Folge mit einer Check-in-Frage. So macht man das ja auch bei guten Meetings. Und das hilft uns vor allem beim Reinkommen, aber euch dabei auch, Jasmin besser kennenzulernen. Und dann, da beginnen wir mit dem Thema. Heute wollen wir quatschen über das spannende und große Thema Wachstum. Das ist ja eins von Jasmins Leitmotiven für ihr Mentoring und ihr super wichtig. Aber was bedeutet das eigentlich genau für Sie? Ja, weil da gibt es ja wirklich sehr viele verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, damit wir das heute ein für alle Mal klären. Jasmin, deswegen machen wir heute einen Deep Dive. Ich bin schon sehr gespannt, was Wachstum für dich bedeutet. Und dann kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, nämlich der, bei der HörerInnen fragen können an Jasmin. Jasmin beantwortet uns eine Frage aus ihrem Coaching-Alltag. Heute geht's um psychologische Sicherheit in der Krise. Raus aus der Folge geht's wie am Anfang rein mit dem Check-in, raus mit dem Check-out. Wir haben einen Würfel mitgebracht. Ihr habt den gerade gehört. Und mit dem wollen wir am Schluss eine Frage würfeln und damit eben den Podcast abschließen. Ich bin übrigens Pia. Du kennst mich bestimmt auch schon aus dem Babypausen-Podcast-Vertretungszeitraum. Ich bin selber agile Trainerin für Teams und übernehme besonders und sehr, sehr gerne Moderation. Und genau deswegen hat Jasmin mich da hier auch eingesetzt dafür. Vielen Dank, Jasmin. Jetzt aber genug mit dem ganzen Vorgeplänkel. Ich habe, glaube ich, super Lust auf die Folge. Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir starten mit der ersten Frage. Kannst du uns vielleicht mal zum Reinkommen sagen, was ist dein Handy-Hintergrund und warum?
Okay. Ja, kann ich sagen. Ich war vor 2 Wochen auf einem Seminar und ja, das war am Ende des Seminars musste man ein Commitment ablegen, so eine Art Vertrag, und ich habe mir diverse Ziele gesteckt für dieses Jahr, auch relativ hohe Ziele, und habe da so einen Buddy für bekommen. Und der Buddy, der hat die Aufgabe zu kontrollieren, ob ich meine Ziele erreiche und auch für mich da zu sein. Und das Krasse an der ganzen Situation ist, dass man sich selber eine Strafe gegeben hat, beziehungsweise auch selber was Besonderes, wenn man die Ziele erreicht, kann man sich auch, ja, wie nenne ich das, ein Geschenk oder so? Und na, genau, das Wort habe ich gesucht, Belohnung. Und das einmal geht's in so ein super geiles Wellnesshotel. Und wenn ich es aber nicht erreiche, dann habe ich, dann spende ich für eine Organisation 5.000 Euro. Also das ist ziemlich,
wow.
Ja, ziemlich. Ja, der Hintergrund ist einfach, dass man sagt, also bei dem Seminar war es halt so, die fragen immer, wie viel setzt ihr danach um? Und in dem Moment, wo man sagt, man macht ein Commitment mit einem Buddy, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal umsetzt, nochmal um 30%, glaube ich, war es höher. Und ja, damit ich da nichts vergesse, habe ich mir genau diesen Vertrag als Handy-Hintergrund gesetzt. Ah, das ist der Hintergrund, genau.
Okay, cool. Also dann guckst du jeden Tag drauf und wirst jeden Tag neu dran erinnert. Okay.
Ja, wobei ein Großteil der Ziele habe ich letzte Woche schon umgesetzt. Jetzt fehlt noch eins für die nächsten 2 Wochen. Genau. Und ich finde es halt immer gut, als so auch fürs Unterbewusstsein, für den Reminder, dass man das nochmal sieht und dass man nochmal erinnert wird.
Du hast ja eh immer so Affirmationen oder so auf dem Handy. Also du bist echt für mich ein Mensch, der immer mit diesen Affirmationen auf dem Handy, ich habe da irgendein Bild und du hast immer irgendeinen Spruch, der gerade aktuell für dich wichtig ist oder so.
Ja, nee, derzeit habe ich einfach einen Vertrag mit mir.
Auch gut, auch gut. Okay, dann glaube ich, können wir sagen, wir sind gut eingecheckt. Ich habe auf jeden Fall was über dich gelernt. Und wir gehen rüber ins Thema Wachstum in den Deep Dive. Okay, dann machen wir doch jetzt mal den Deep Dive ins Thema Wachstum. Ich bin schon total gespannt. Jasmin, ich glaube, zum Anfang wäre es total spannend, wenn wir erfahren, wie du überhaupt für dich erkannt hast, dass dieses Thema, dieses Motiv Wachstum so eine große Rolle für dich persönlich spielt und was es eigentlich für dich bedeutet.
Ja, genau. Ich habe, es war schon immer bei mir da, irgendwie unterbewusst, aber ich wusste nie so genau. Also ich habe das ja, das merkt man ja jetzt. Also man merkt es ja nicht bewusst. Ich habe es dann die letzten Jahre mal aus dem Keller geholt quasi und gesehen, dass Wachstum irgendwie so absolut mein Wert ist. Und wie ich da hingekommen bin, ja, ich habe ja vor 3, 4 Jahren dann mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen und da fängt man ja immer dann mit diesen, ja, ich sag mal, Standard-Werteübungen an, diese ganz basische Werteübung, einfach mal zu gucken, was sind meine Werte, welcher Wert ist mir wichtiger, und da kam immer wieder als zentraler Wert Wachstum dabei rum. Und zum anderen ist es natürlich so, dass seit ich jetzt mein Business gestartet habe, ist es ja noch mal wichtiger, auch klar zu sein, welche Werte habe ich, welche Werte will Jasmin will Mentoring nach außen vertreten. Deswegen da noch mal eine Stufe drauf zu gehen und noch mal tiefer reinzugehen, was ist denn für was Jasmin will Mentoring eigentlich am Ende steht. Also einmal für mich selber, einmal für die Firma, es hängt ja aber auch wirklich damit zusammen. Und da tief reinzugehen und zu gucken, hey, was ist dieser Hauptwert, der wesentlich ist.
Du hast jetzt ganz oft das Wort Wert benutzt. Kannst du vielleicht
Ja.
einmal kurz erklären, wie du dich überhaupt damit auseinandergesetzt hast, damit du zu irgendwelchen Werten gekommen bist? Also
Ja,
wie man
ja.
das macht eigentlich?
Ja, also das Wort Werte, es ist alles sehr schwammig, das weiß ich auch. Aber am Ende ist es, wenn man es ganz einfach runterbrechen will, Wert bedeutet das, was dir super wichtig ist im Leben. Und wie man da hinkommt, ich sag mal, diese Basis einfachen Übungen sind die, dass man irgendwie 30 verschiedene Werte sich hinlegt: Familie, Natur, Ruhe, Challenge etc. Und dann nimmt man intuitiv 5 davon raus. Und die 5 davon rankt man gegeneinander. Und so hat man wie so eine Wertehierarchie. Das Problem, also ich finde, es ist zum Einstieg immer super, mache ich auch gerne, aber es ist halt nur dieser Einstieg. Das Problem dabei ist, je nachdem, zu welcher Situation du das machst, kommen da immer wieder nochmal andere Ergebnisse rum. Und je nachdem auch, was du hinter dem Wert dann verstehst, versteht ein anderer dann vielleicht auch nochmal was anderes, weil ja, es so abstrakt ist und das Gehirn mag nichts Abstraktes letztendlich. Für Familie bedeutet jetzt zum Beispiel für mich total viel so, weiß ich nicht, Nähe, Kuscheln, und für jemand anders bedeutet es aber irgendwie,
Verlässlichkeit oder so.
ja, nee, ich hatte es mal mit jemandem gemacht und da bedeutet es irgendwie so, akademisch zu sein. Also so total, ja, wir sind doch eine akademische Familie und da ist es halt auch wichtig, dass wir ein gewisses Niveau haben.
Ja.
Also was total unterschiedlich ist.
Ja.
Ja, genau. Und das war der erste Schritt, um mit diesen Standard-Werte-Übungen dann zu starten, oder mit denen habe ich gestartet. Aber wir haben ja auch noch mehr gemacht. Wir haben ja auch im Team noch mehr gemacht. Kannst du dich erinnern?
Ja, klar.
Ja. Und ich finde, da sind wir tiefer rangekommen. Genau. Und das, irgendwann habe ich Simon Sinek erkannt oder entdeckt, Start with Why. Und der Sinek hat eine Methode, also ist ein Amerikaner, und er hat damit eine Methode entwickelt, wie man auf sein Why kommt. Und das Schöne daran ist, dass das Why in den Geschichten schon vorhanden ist, in den Geschichten aus deiner Vergangenheit. Und da gibt es dann so einen Prozess, den man durchlaufen kann, den macht man immer zu zweit. Weil er sagt, und das war auch jetzt meine Erfahrung, wenn jemand anders dabei ist, dann hört der und sieht der die Muster, die man selber für sich nicht erkennt. Und dann über die Geschichten heraus kann man das dann noch mal ein bisschen, also nicht ein bisschen, kann man das konkreter fassen, was dann wirklich der Kern jeder Geschichte ist. Und das haben wir ja sowohl im Team gemacht, als ich habe es auch gemacht. Und da, ja, da sind wir dann näher hingekommen.
Und was hast du da so für Geschichten erzählt oder ist es zu privat? Also,
Nee, nee,
was magst du davon teilen?
nee. Ja, genau. Also die Wachstumsgeschichten natürlich, weil das kam
Ah,
ja auch am
klar,
Ende
ja.
raus. Und zwei Sachen, also zum einen ja, der schulische Laufbahn. Die schulische Laufbahn war bei mir einfach so, ich war in der Grundschule und ich war halt super faul. Finde ich total interessant, wenn ich darüber nachdenke heute. Und bin dann auf der Hauptschule gelandet. Und in der Hauptschule habe ich relativ schnell sehr, sehr gute Noten bekommen. Und ich sag mal so, meinen Eltern war das nicht so wichtig, auf welche Schule ich gehe. Und andere in der Klasse sind dann mit schlechteren Noten auf die Realschule gekommen. Und ich war aber weiterhin auf der Hauptschule. Und ich weiß noch, 9. Klasse, also Ende der Hauptschule in Baden-Württemberg, also wir sind jetzt im baden-württembergischen Schulsystem, bin ich dann zum Lehrer gegangen und immer Top-Noten gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will irgendwann, ich glaube, ich habe sogar schon gesagt, ich will studieren, aber ich habe mindestens gesagt, ich will aufs Gymnasium. Er hat gesagt, ja, jetzt mache ich erstmal die Realschule und slowly. Und ich so, okay. Und dann bin ich auf die Realschule. In Baden-Württemberg kann man das so machen, dass man entweder eine Wirtschaftsschule 2 Jahre macht oder eine Werkrealschule in 1 Jahr. Und ich wollte natürlich kein Jahr verpassen und habe das dann in der Werkrealschule gemacht. Und dann bin ich dorthin gegangen. Und in meiner schulischen Laufbahn war da ein Lehrer, der mich supportet hat. Und das war auch der einzige, mit dem gehe ich aber heute auch immer noch Kaffee trinken. Und diese Schulform war auch super, weil man hat halt fast nur, also für mich super, man hat fast nur in Projekten gearbeitet, außer in den Hauptfächern. Und das hat dann richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich die Werkrealschule abgeschlossen. Dann bin ich ins Wirtschaftsgymnasium. Da macht man dann in 3 Jahren sein Abi. Mhm. Und dann komme ich da in die 11. Klasse rein. Und dann war da dieser Lehrer, der mir dann gesagt hat, ja, alle, die von der Hauptschule kommen, die werden in der 11. Klasse sitzen bleiben. Und ich so, was?
Also echt krass finde ich, dass der das einfach so, also irgendwie finde ich es total bescheuert, dass ein Lehrer das so sagt, um euch erstmal alle richtig runterzudrücken irgendwie.
Ja, und ich war so, okay, jetzt nur weil ich jetzt nicht die Wirtschaftsschule in 2 Jahren gemacht habe und mich dadurch vorbereitet habe auf Wirtschaft. Und dann gab es da diese Projektfirma. Irgendwie lustig, wenn ich heute zurückdenke. Was man da gelernt hat. aber in dieser Projektfirma, also es war wie, man spielt so eine Firma nach. Mhm. Eigentlich schon cool. Aber ich habe dann halt dort, wir haben eine Klassenarbeit geschrieben und ich habe eine 5 bekommen. Und ich kam aus einem Setting, wo ich ja nur 1 gewohnt war.
Ja.
Und dann dachte ich so, wow, dieser Mensch hat recht. Ich werde jetzt hier einfach mal sitzen bleiben. Ja. Hab das natürlich aber nicht auf mir sitzen lassen. Ja. Und am Ende des Tages hatte ich ja dann 14 Punkte im Abi in BWL.
Also, ja, voll krass, also dass du da von der 5 auf die 14 Punkte gekommen bist. Und was ich daran krass finde, irgendwie ist, und das, was so schade ist, ist, dass so voll viele Lehrer einen so irgendwie, statt einen zu pushen, noch runterziehen. Also irgendwie voll blöd. Ja. Aber voll krass, dass du daraus halt für dich gezogen hast, dass du dann halt noch doppelt so stark kämpfst, ne?
Also das ja, ist ja, genau. Also das war immer so tatsächlich vielleicht eher der ungesunde Antreiber. Das sagt ja. Aber es war immer so, ja gut, also wenn ihr sagt, das geht nicht, ich sage auf jeden Fall, das geht, weil am Ende bin ich ja dann auch zum Studium gegangen. Das war ja mein obergelagerter Wunsch, auch immer ein Studium zu haben, also von der Hauptschule zum Studium. Und das ist halt quasi in meine Identität reingegangen. Ja. Also wenn wir alle von außen sagen, hey, das geht nicht, dann sage ich aber, ja, das geht. Ja. Und ich habe es mir selber bewiesen und ich glaube, das ist halt so super wichtig, auch ja, für jeden, dass man sich Dinge selber beweist und dass man dann weiß, dass man das auch schaffen kann und dass vielleicht andere sagen, das geht nicht, aber du selber weißt es irgendwie, dass es geht.
Ja, voll cool.
Und ja, genau, das war so ein Beispiel aus dieser schulischen Laufbahn und dann später in meinem Angestellten-Dasein war es halt so, dass ich ja relativ früh Führungskraft geworden bin. Ich schätze mal so mit 26 oder so. Und der damalige Betriebsleiter hat zu mir gesagt, hey Jasmin, ja, das ist irgendwie so die schwierigste Abteilung des Unternehmens. Und außerdem in das Büro gehe ich sowieso nicht rein und mit denen will ich sowieso nichts zu tun haben. Aber du wirst es schon machen. Und ich war so irgendwie so ein Jahr im Arbeitsumfeld und dachte so, ich habe keine Ahnung davon.
Ja, krass. Ich finde es voll krass, dass er einfach, also du bist ein Jahr da und dann gibt er dir erstmal die schwerste Abteilung, die er so zu bieten hat. Also wow.
Und ich dachte mir so, okay, Ja, Challenge accepted. Also da war auch wieder dieser Wert, der war eigentlich schon in mir da. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, aber ich will es machen und ich habe Bock. Und das Coole war, dass wir so ein bisschen abgeschieden mit dieser Abteilung waren. Wir waren so ein bisschen, die Büroräume waren so ein bisschen abgetrennt. Also wir waren so ab vom Schuss. Ja, und ich habe ja in der Retro, glaube ich, einiges richtig gemacht. Am Tag der Verabschiedung war das einfach, ich werde diesen Tag nie vergessen, weil meine Mitarbeitenden standen dann vor mir. Wir haben einfach ganz normal halt Abschied gefeiert und die standen vor mir und hatten alle schwarze Kleider an und so eine schwarze Binde am Oberarm. Und ich so, was bedeutet das? Und die haben mir einfach so gesagt, ja, es ist wie, als würde jetzt ein Mensch sterben. Und ich war so. Ich so,
Kannst du kurz mal, also wie lange warst du da? Also nach
ja.
wie viel Zeit
Boah.
hast du das hinbekommen, dass das so, dass sich da so eine krasse Wende vollzogen hat? Oder?
Ja, so 2,5 Jahre
Ah ja,
vielleicht.
wow, okay. Also hast du echt schon voll viel intuitiv richtig gemacht, dass das so bei deinem ersten Team schon so krass geklappt hat irgendwie.
Ja, es war halt, ja, und das war halt einfach, das ist so einschlagen, dieser Moment. Nicht mal die schwarze Kleidung, sondern eher so diese schwarze Binde. Ich kannte überhaupt nicht dieses Ritual. Ja,
Okay,
genau.
also krasse Geschichten finde ich irgendwie voll spannend. Vielleicht könnten wir jetzt im zweiten Schritt so ein bisschen darüber sprechen, wie du diese Erfahrung, die du jetzt gerade für dich selber beschrieben hast, also für deine eigenen Geschichten, wie du dieses Wachstum für dich selber erkannt hast, wie du das so rüberbringst in deine Arbeit mit den Kunden.
Ja, ein wunderschönes Beispiel war, da hatte ich ein Mentoring mit einer Führungskraft auf einer relativ hohen Position, also die zweite Position im Unternehmen und auch mit einer sehr hohen Personalverantwortung, ich meine 300 bis 350 Leute. Und ja, diese Person war aber super unglücklich. So Aussagen wie, ich fühle mich nicht frei, ich komplett gereizte Stimmung bei mir zu Hause, mir fehlt die Begeisterung, ich fahre mit Bauchschmerzen auf die Arbeit. So, genau. Und das war auch das, was wir im Grunde im ersten Schritt gemacht haben. Ich nenne das ja immer die Auskotzrunde. Pia, du hast einen anderen Begriff.
Ja, Faktabnights nenne ich das,
Ja.
aber ja, also auf jeden Fall ein Ort, an dem man darüber reden kann, was einen nervt.
Genau, das ist eigentlich immer der Ausgangspunkt, erstmal anzuschauen, hey, was sind deine Probleme, was sind die Probleme hinter den Problemen, wie fühlst du dich gerade und das da auch freien Raum zu geben und das nicht irgendwie, keine Ahnung, unter den Teppich zu kehren und sagen, ist hier alles nice und muss nur die Übung machen und dann wird's schon. Und genau, so war das. Das war der erste Schritt, was ich mit der besagten Führungskraft gemacht habe. Und dann haben wir das ähnlich gemacht. Wir haben auch diese Wertearbeit gemacht. Und damals habe ich das mit dem Why noch nicht gemacht. Das würde ich heute aber auf jeden Fall machen. Genau, um dann nochmal tiefer reinzugehen. Und der dritte Schritt war dann, dass man einfach gesagt hat, okay, was sind denn aktuell deine Aufgaben? Welche magst du davon gerne? Welche magst du nicht davon gerne? Und dann haben wir noch mal eine andere Analyse gefahren. Und was halt super spannend bei dieser Person war, der hatte von 20 Punkten hat er 19 Punkte bei analytisch. 19 Punkte bei analytisch und
Und
seine
hat das auch eine
Aufgaben.
hohe Führungsverantwortung, ne? Also
Ja,
so.
und sollte sich den ganzen Tag um die Entwicklung und die Zusammenarbeit Teams, Menschen kümmern, mit so einer hohen analytischen Ausprägung. Und das war auch so ein ziemlicher Erkenntnisshift dann für ihn. Und was halt cool war, das ging halt, ja, ich weiß nicht, das ging halt maximal schnell, wo diese Person sich entschieden hat. Und diese Person hat sich dann im Ende durch diese paar Übungen, die wir dann durchgeführt haben, hat sich diese Person entschieden, nicht mehr in der Position zu sein, sondern in eine Position zu gehen, als Projektleiter, wo er sich wesentlich wohler fühlt. Und das finde ich Wachstum, das finde ich maximales Wachstum, weil da, wow, ich gehe jetzt aus so einer Position raus, in eine Projektleiterposition, ja gefühlt, wie kann ich das nennen, Downgrading oder so.
Und das, also das war tatsächlich so, dass das auch, war das einfach so, also dass sie von dieser, was war das, Niederlassungsleitung oder so, runtergegangen ist und dann, also ich finde es auch voll, ich finde es völlig krasse,
Ja, ne, war nicht Niederlassungsleitung, war Betriebsleitung.
Ah, also sorry.
Zweite, genau, zweite Ebene. Aber ja, ist tatsächlich so passiert und dann in so eine Projektleiterebene zu gehen.
Und im gleichen Unternehmen, wo sie vorher Betriebsleitung war. Ja, auch voll krass, also voll interessant. Ne? Ja,
ja, okay. Ja, und das finde ich maximales Wachstum. Da steht dann wirklich jemand, diese Führungskraft aus meiner Sicht oder die damalige Führungskraft aus meiner Sicht, die stand da wirklich hinter ihren Werten. Die hat verstanden, um was es geht für sie. Die hat verstanden, dass sie keinen Bock mehr hat, immer traurig auf die Arbeit zu kommen.
Ja, voll.
Und dass die Arbeit sie nicht erfüllt. Und das ist für mich maximales Wachstum. Wo ich so denke, wow, und das in der Kürze der Zeit. Und ja, am Ende, wie wir es vielleicht gemacht haben, ich nenne es dann immer die Übung, back dir deinen Traumjob. Also cool. So ein bisschen Zutaten reinhauen und zu gucken. Und da sind wir dann halt auf dieser Projektleiterebene gelandet. Und natürlich ist nicht immer alles 100% machbar. Mhm. Aber erstmal mit dem Maximum anzufangen und dann später so ein paar Stückchen rauszuziehen, ist auch okay.
Ja.
Ja.
Kannst du mir kurz beschreiben, wie lange jetzt hier, also erst wird ausgekotzt, dann macht man eine Werteübung, dann noch why, dann backt man den Traumjob. Wie lange dauert denn so ein Mentoring bei dir?
Oder, ja, da ist es unterschiedlich. Mhm. Aber in dem Beispiel waren es 2 Sessions.
Also gar nicht so viel eigentlich.
Nee, es waren 2
Sessions. Das ist echt krass. Und dann so eine Lebensentscheidung danach zu treffen, also es ist wirklich heftig irgendwie.
Ja, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht hast du auch noch die Frage im Kopf, kann man das jetzt außerhalb des systemischen Kontexts sehen? Weil jetzt verändert jemand sehr Wichtiges im Unternehmen seine Position, dann passieren ja natürlich auch andere Dinge drumherum, also im System.
Ja.
Und da war es halt auf jeden Fall so, dass wir zu seinem Vorgesetzten gegangen sind und ihm das vorgestellt hatten. Und er hatte natürlich gedacht, ach, die Jasmin, die coacht ihn wieder so hin, dass er Bock hat, Mitarbeiter zu führen.
Das tolle Voraussetzung.
Ja, war dem nicht so. Der war dann erstmal not amused. Also er war halt einfach nur geschockt. Also, aber hat 1-2 Nächte drüber geschlafen und hat dann für sich entschieden, jo, dann bauen wir jetzt einmal die Organisation um. Wenn wir jetzt mit einem anfangen, dann bauen wir jetzt die Organisation um, weil bei uns an verschiedenen Stellen, ja, läuft es ja nicht. Also es gibt ja noch mehr Leute, die auf falschen Positionen sind und in falschen Rollen gefangen sind und deswegen nicht arbeiten können. Und das fand ich jetzt die Entscheidung von dieser Person, von diesem Vorgesetzten, der dann gesagt hat, boah, ich habe mit was ganz anderem gerechnet und jetzt entscheide ich mich aber auch dafür, meine komplette Organisation umzubauen, ist auch mutig, ist auch Wachstum für mich.
Ja, voll. Und wie habt ihr das dann gemacht? Also du hast gerade gesagt, dann wurden nochmal alle Rollen neu organisiert von verschiedenen Personen.
Ja, also im Grunde war das schon eine Organisation, die schon relativ flache Hierarchien hatte, aber die halt in der Organisation, im Organigramm, ganz oldschool im Organigramm, waren halt viele, die auch sehr unglücklich waren und das nicht gut gepasst hat. Und im Grunde vom Vorgehen her haben wir es ähnlich gemacht wie mit dieser Führungskraft. Ich hatte dann ein Coaching mit 15 Leuten, also Einzelcoaching, wo wir reingegangen sind in die Werte, in die Stärken, in die Aufgabenanalyse, in Dinge, die sie vielleicht nicht mehr machen möchten, in Dinge, die sie zukünftig machen möchten. Und es war schon ein aufwendiger Prozess. Und dann hatten wir am Ende von 15 Leuten quasi wie so ein kleines Profil. Und dann, das fand ich halt relativ cool, haben wir das nicht dieses klassische hierarchische, jetzt der Vorgesetzte entscheidet, was passiert, sondern haben das im Kollektiv entschieden über mehrere Workshop-Sessions. Da waren nicht alle dabei, aber es waren so im Schnitt waren wir, glaube ich, 7 Leute, die und haben uns wirklich, wir saßen in so einem Raum, in so einem ehemaligen IT-Raum auf dem Boden und haben irgendwie Bilder zugelegt und Rollen zugelegt und die Organisationsstruktur da schön aufgelegt und immer geguckt, was könnten hier auch die möglichen Schwierigkeiten sein. Und dann aber für die Leute, die nicht dabei sind, die auch immer wieder abgeholt.
Ja.
Und gesagt, das könnte der Plan sein. Und deswegen fand ich das einfach cool, weil es eine Organisation mit flachen Hierarchien waren und ich glaube, so Hierarchie von heute auf morgen machen wir jetzt nicht mehr, ist schwierig. Ja, aber man kann ja so New, das, ich, ja, jetzt mit einem Modewort belegt, man kann ja so New Work-Elemente einfügen. Und bis die dann auch beim Betriebsrat das komplette Organigramm durch hatten, hat schon dann auch ein halbes Jahr gedauert. Und es gab aber auch immer wieder zwischen E-Mails und ja, die sind damit sehr zufrieden. Der Vorgesetzte damals hat gesagt, ja, ich bin mit meinem organisatorischen Wir, mit unserem neuen organisatorischen Wir sehr zufrieden, auch wenn, klar, am Anfang da immer noch mal ein bisschen was nicht ganz hundertprozentig rund läuft, aber dann auch immer wieder anzupassen. Weil, das ist vielleicht auch noch wichtig, viele denken, ich mache jetzt einmal so, ich verändere einmal mein Organigramm und dann ist es in Stein gemeißelt.
Genau, weil das ist jetzt irgendwie, das finde ich irgendwie so eine spannende, ich finde es voll der spannende Vorgang, erstmal so mit so vielen Leuten jeweils die Profile so zu erstellen und dann wie so rumzuschieben auf dem Board, wer jetzt wohin passt. Ich habe irgendwie nur so die Frage im Kopf, kommt bei mir, wie man das dann macht, wenn einzelne Personen, weil jede Person hat ja ganz individuelle Werte, hat ganz individuelle Antreiber oder auch Dinge, die ihr eben Spaß machen, wo sie Stärken sieht, wie man das dann macht, wenn da, weiß ich nicht, Rollen wechseln, also wenn Personen rausgehen aus dem Unternehmen und neue dazukommen.
Ja, also jedes Mal aufs Neue nochmal angucken. Also deswegen kann ich, es ist nicht dieses einmal in Stein gemeißelt. Und grundsätzlich, wenn man in meinem Unternehmen ist, dann hat man aber ja im Regelfall überschneidende Werte. Ja. Also dort in der Organisation war so irgendwie so dieses Familiäre, aber auch der hohe Freiheitsgrad, den ich in meiner Arbeit habe. Aber auch, dass wir uns hier irgendwie nach Feierabend zusammentreffen, also sehr stark dieses Familiäre. Und das ist ja, ich sag mal, im Bewerbungsgespräch schon gucken, dass diese Kernwerte des Unternehmens dann auch der entsprechende Mitarbeiter hat. Natürlich nicht immer in der Ausprägung, in der höchsten Ausprägung. Was vielleicht da noch zu sagen war, weil vielleicht hört sich das ja dann auch alles so super nice an, aber am Ende kam es jetzt ganz konkret bei der Organisation raus, dass viele dann nicht Bock auf Qualitätsthemen hatte und dann zu sagen, hey, wie geht man damit um? Sagt man, ja, okay, jetzt haben alle keinen Bock auf Qualitätsthemen, holt man jetzt jemand Neues von extern, der Bock drauf hat? Oder sagt man teilt irgendwie die Dinge dann auf, dass jeder auch Dinge macht, die dann nicht, also nicht 100% seinen Stärken entspricht? Da ist dann ja auch immer nochmal so ein schmaler Grat, wie geht man damit um?
Auf jeden Fall voll spannend. Ich glaube, wir haben sehr guten Eindruck davon bekommen, was für dich Wachstum ist und wie du so ja an Wachstum arbeitest, über Why-Arbeit, über Werte, über ja über seine Grenzen gehen. Ich würde sagen, wir gehen rüber in die nächste Kategorie, in die Hörerfrage. Und hier in der Hörerfrage, ja, da geht's eigentlich auch um Wachstum, hängt ja schon alles irgendwie zusammen. Und zwar hat dich eine Person kontaktiert und dich gefragt, Jasmin, wie entsteht eigentlich psychologische Sicherheit in Zeiten von der Krise? Also wie kann man aus so einer Krise vielleicht auch wachsen? Wenn ihr übrigens eine Hörerfrage habt, also wenn ihr euch etwas fragt und gerne Jasmin dazu in der Mentoring-Couch besuchen wollt, damit sie euch hier mal ja eine Antwort dazu gibt, schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen auf LinkedIn oder an Jasmin im Mentoring an die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns total, die auch aufzunehmen in die nächste Folge. Jetzt aber zu dir, Jasmin. Psychologische Sicherheit in der Krise. Wie kann man die aufbauen?
Ja, erstmal super spannend. Auch da nochmal Verweis auf deine Episode 46, wie man zu High-Performance-Teams kommt, weil das ist, also man ist ja mal davon ausgegangen, dass man vielleicht unterschiedliche Typen in Teams braucht, unterschiedliche Führungsstile. Und jetzt kommt bei dieser Auswertung von Google heraus, die da eine große Studie gemacht haben, dass es um psychologische Sicherheit geht. Wer hätte das gedacht? Und das ist ja jetzt nicht das Modewort Sicherheit bei Führungskräften, weil die haben ja keine Angst. Also aber total spannend, weil dann geht's ja darum, wenn wir über Sicherheit sprechen, ja, letztendlich da auch nochmal tiefer bei uns und bei unseren Mitarbeitenden einzusteigen. Also mit tiefer meine ich unterhalb des Eisberges und da zu gucken, was ist da, was sind da für Werte, Bedürfnisse, Gefühle etc. Und auch mit diesen Themen oder besonders eigentlich mit diesen Themen in der Führung zu arbeiten. Und ja, die erste Empfehlung, die ich geben würde, einfach mal zu klären, was bedeutet psychologische Sicherheit für dich? als Führungskraft und was bedeutet es für jeden Einzelnen in deinem Team? Weil es kann jetzt natürlich sein, dass, also wie bei den Werten, relativ abstrakt psychologische Sicherheit, bedeutet es hier für jeden Einzelnen etwas anderes. Zum Beispiel, Pia, was bedeutet denn für dich psychologische Sicherheit?
Ja, also für mich bedeutet das auf jeden Fall, vielleicht auch im übermäßigen Ausmaß, ich denke daran immer so, ich arbeite jetzt in diesem Team und ich habe irgendeinen Fehler gemacht oder so, oder mir ist irgendwie was Blödes aufgefallen oder ja, mich hat irgendwas gestört, dass ich mich sicher genug fühle, das in diesem Team mit den anderen Mitgliedern zu teilen. Also, dass ich nicht danach so nach Hause gehe und mich bei meinen Mitbewohnerinnen oder bei meinem Freund darüber auskotze, sondern dass ich das Gefühl habe, ich bin hier so sicher in diesem Team, dass ich meine Meinung, meine Äußerung, meine Ideen, meine Kritik frei nennen kann. Das ist, glaube ich, für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um psychologische Sicherheit geht.
Also ich fasse mal zusammen, so Kommunikation und Fehlerkultur.
Also über Kommunikation und Fehler offen kommunizieren können, genau. Also über eigentlich sozusagen sich frei äußern zu können.
Also okay, psychologische Sicherheit bedeutet für dich, sich frei äußern zu können. Okay, ich habe dann auch kurz mal bei mir überlegt, was es für mich bedeutet. Und für mich bedeutet es, ich war mal in einem Setting, in einem Seminar, da ging es mir wirklich nicht gut und habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt und ich habe mich psychologisch auch super unsicher gefühlt. Und der Grund war für mich, weil da war keine gute Beziehungsebene und ich war auch nicht in der Lage, da eine aufzubauen und ich habe mich da einfach super unwohl gefühlt. Und ja, wie du jetzt vielleicht schon sehen kannst, unterschiedliche Antworten in dem psychologischen Sicherheitsthema. Was mögliche weitere Antworten sein können, ist zum Beispiel aber auch, wir waren jetzt beide schon unterhalb des Eisberges, aber es viele Sachen auch überhalb des Eisberges, heißt klare Rollen, klare Aufgaben, klare Kommunikationswege, klare Prozesse, all diese Dinge können auch als mögliche Antworten kommen. Und jetzt, Achtung, in der Krise brechen die ja dann weg oder brechen zum Teil weg. Also Prozesse werden verändert, Aufgaben werden verändert, Ziele existieren plötzlich nicht mehr. Es geht nur noch um den Überlebensmodus. Und deswegen ist es für mich so essentiell, dass die Führungskräfte da auch mit sich und vor allem mit ihren Mitarbeitern da dabei unterstützen, dass man da an sich auch arbeiten kann oder eine Unterstützung bieten. Genau, denn vor der Krise ist nach der Krise Corona und jetzt Ukraine-Krise, also es kommt halt immer irgendwas und dass man auf jeden Fall die ruhigeren Phasen dafür nutzt, um da auch auf der Emotionsebene ja einen gemeinsamen Nenner zu finden. Genau, und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich in Episode 2, die verlinken wir die natürlich, schon eine Folge darüber gemacht haben, Führen in der Krise. Und jetzt ist die Frage, wie entsteht psychologische Sicherheit in der Krise? Und damals hatte ich das Wort Krise genommen, die Anfangsbuchstaben und aus den Anfangsbuchstaben ein Wort geschaffen. Und das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also K für Kommunikation. Und ich glaube, es ist so verdammt wichtig, in der Krise zu kommunizieren. Aber bezogen auf deine Mitarbeitenden, da auch die Möglichkeit zu geben, einen geschützten Raum, wo man Gespräche anbietet, wo auch der entsprechende Mitarbeiter oder Mitarbeiterin über seine Gefühle sprechen kann. Also da einfach einen geschützten Raum zu geben, wo man offen kommunizieren kann. Dann haben wir das R für Reflexion. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, mit dem Team da täglich zu gucken, hey, wo sind wir, wo haben wir vielleicht auch unsere Bedürfnisse heute, wo sind wir drüber gegangen, wo haben wir sie nicht eingehalten, wie können wir es schaffen, trotz Krise auf unsere Bedürfnisse zu achten, trotz diesem ganzen Chaos, das auch wirklich täglich zu routinieren. Dann kommen wir das I in der Krise, also innere Stärke, also Resilienz. Da auch nochmal reinzugehen mit deinen Teammitgliedern. Jeder von denen hat ja schon Krisen privat oder auf der Arbeit erlebt. Und da nochmal zu gucken, hey, was waren denn unsere Bewältigungsstrategien von damals, die hervorzuholen und die in der aktuellen Krise dann mit denen zu arbeiten. Und dann das S, also Sicherheit. Also Sicherheit vermitteln. Und Wie vermittelt man Sicherheit, ja, wenn man als Führungskraft selber gerade nicht sicher ist, ob man das Richtige tut? Und ich glaube, die Antwort ist Haltung. Also Haltung. Haltung und Kommunikation wieder. Also, dass man Krise als eine Chance begreift, wo wir daraus wachsen können. Und das ist nicht einfach.
Da haben
Und
wir wieder das
da.
Thema Wachstum. Ja.
Ja, meine Definition ist ja auch von Führung ist letztendlich andere zum Wachsen zu bringen. Genau. Und ja, genau, Haltung. Und das ist natürlich nicht einfach in so einer Situation, das ist mir schon klar. Und da ist es dann auch vielleicht für die Führungskraft, wenn sie merkt, hier ist ein Punkt, da kommt sie vielleicht nicht weiter, da auch in solchen Situationen Experten dazu zu holen, einen Mentor, einen Coach, wer auch immer, der genau in solchen Situationen dann unterstützt und da ist, auch für die Führungskraft, damit die Führungskraft letztendlich auch wieder ihre Mitarbeiter unterstützen kann. Und das Letzte ist das E in der Krise, Entscheidungen treffen, schnell. Für dich als Führungskraft, für euch im Team, schnelle Entscheidungen, keine Langfristplanung machen, ist aktuell nicht relevant, sondern für einen Tag zu Tag gucken. Und ja, das waren meine Anfangsbuchstaben, also Kommunikation, Reflexion, innere Stärke, Sicherheit vermitteln, Entscheidungsfähigkeit.
Ich finde es voll interessant, weil eigentlich sind halt auch voll viele von diesen Punkten einfach auch diesen Raum, sich zu geben, darüber zu sprechen. Also, dass man nicht einfach drüber geht und einfach weitermacht wie bisher, sondern diesen Raum schafft, immer wieder auf eine andere Art zu reflektieren, wie wollen wir als Team jetzt gemeinsam weitermachen. Das steckt ja bei ganz vielen Punkten eigentlich drin.
Ja, und ist aber auch ziemlich schwierig, wenn man
Ja.
Zeitdruck hat. Wenn es gerade brennt, ist das verdammt schwierig.
Ich
Das
glaube,
ist
genau das ist
verdammt.
das Problem, ne? Dann tappt man in die Falle und denkt, aber wir sind jetzt in der Krise, jetzt müssen wir schnell, schnell, schnell und noch schneller sein. Aber eigentlich braucht er jetzt genau noch mehr Zeit, um ja miteinander so ins Reine zu kommen oder in den Austausch zu kommen. Also ja, ich finde es ein super schönes Bild. Da kann man bestimmt, ich glaube bestimmt, dass die Person, die gefragt hat, was mitnehmen kann. Vielen Dank für diese Antwort. Und ich würde sagen, wir gehen schon in die letzte Runde und zwar in unsere Würfelfrage.
Yeah! Ich bin gespannt.
Okay, so, Jasmin, nach dieser spannenden Folge, nachdem wir über Wachstum gesprochen haben, über Werte, über deine schulische Laufbahn, aber auch über deine Art, wie du coachst und wie du andere ins Wachsen bringst und dann diese psychologische Sicherheit analysiert haben, wollen wir jetzt mit einer lockeren Frage rausgehen. Ich habe hier einen Würfel, der hat 6 Seiten, wie die meisten Würfel. Und ich werde jetzt, es ist kein Oktagramm oder wie diese Dinge heißen mit 8. Ich werde jetzt würfeln und wir haben 6 mögliche Fragen. Mal schauen, welche rauskommt. Ich stelle dir dann die, auf der die Ziffer bleibt. Und es kam raus die Nummer 3. Und die 3 ist die Checkout-Frage: Wie hat sich dein Energielevel während unseres Gesprächs verändert?
Es ist auf jeden Fall angestiegen,
Sehr cool.
weil in der Kommunikation mit dir und die Fragen, die sehr gut gestellten Fragen von dir, haben mich natürlich dann auch dazu gebracht, irgendwie viel zu erzählen. Und dadurch in der Interaktion mit Menschen geht einfach mein Herz auf. Und das ist vielleicht auch gerade da der Grund, wieso wir uns auch für dieses Format entschieden haben. Weil ich ja gemerkt habe, dass es mir auch immer schwerfällt, alleine vor meinem Mikro zu stehen. Und ja, da du bereit warst, jetzt hier in die Moderation zu gehen, macht mir das auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß. Und deswegen ist mein Energielevel auch nach oben
Man
gestiegen.
weiß es ja nicht am Anfang, dass da sowas rauskommt, aber das freut mich voll. Ich glaube, ihr könnt auch euch von jetzt an darauf freuen, dass es immer besser wird. Wir werden immer professioneller. Aber für mich war das heute schon voll die gute Folge. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen und schreibt uns darüber. Ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss!